Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Philipp Harburger. Philipp ist Moderator und Sprecher und moderiert aktuell vor allem Formate im MMA-Bereich. Wir haben uns über seine Freelance-Story unterhalten. Die ist nämlich sehr interessant. Er ist ursprünglich als MMA-Kämpfer unterwegs gewesen und musste dann verletzungsbedingt leider aufhören. Und so begann dann so seine Freelance-Reise Richtung Moderation. Da ist er Quereinsteiger und er erzählt in der Folge, was es bedeutet, Quereinsteiger zu sein, wie jetzt so die ersten Monate seiner Selbstständigkeit für ihn waren. Wir haben uns ganz viel über alle möglichen Themen unterhalten. Kundenakquise, er hat dann einen sehr direkten Ansatz, dass die Selbstständigkeit generell, wie er abrechnet, ist sehr inspirierend, die Folge, denke ich, und jeder kann was mitnehmen. Also nicht nur, wenn man jetzt im Moderations- oder Sprecherbereich ist, so wie er, sondern auch, wenn man einfach generell selbstständig als Freelancer unterwegs ist. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Philipp.
Hi Yannick, grüß dich. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein.
Schön, dass du hier bist, Philipp. Wir sprechen heute ein bisschen über deinen Werdegang als Freelancer. Du hast mir ja geschrieben, hast gesagt, ey, bei dir ist das alles noch recht frisch, aber du hast eine sehr interessante Story dahinter. Die will ich dir jetzt so nach und nach entlocken. Vielleicht fangen wir aber mal damit an, was waren so deine Beweggründe eigentlich, Freelancer zu werden? Und vielleicht nochmal für die Hörer, welchen Bereich du jetzt genau machst als Freelancer?
Okay, also ich bin selbstständig als Moderator und als Sprecher. Das heißt, ich moderiere Events bin von dort aus dazu übergegangen, auch Radio-Werbespots zu machen, arbeite mittlerweile auch selber als Moderator fürs Radio. Es war irgendwie ein glücklicher Zufall, dass ich als Moderator wo reingekommen bin, dann gemerkt habe, dass mir das irgendwie liegt, dass ich da tierisch Bock drauf habe und dann noch viele weitere Türen dadurch aufgegangen sind, die ich jetzt gerade erst entdecke. Und das auch seit noch nicht allzu langer Zeit komplett selbstständig mache, weil ich dann bislang noch in einem Angestelltenverhältnis parallel dazu war. Ich wollte schon immer selbstbestimmt leben und einfach die eigene Verfügbarkeit über meine Zeit in den eigenen Händen haben. Mir war das schon immer recht wichtig, dass ich nicht so krass gebunden bin an externe Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Ich hatte diesen Lebensentwurf, mein eigenes Ding zu machen, schon relativ früh, schon mit, sagen wir mal 19, 20 oder sowas, also als ich noch mit der Schule fertig war. Mir hat aber immer so der konkrete Ansatzpunkt gefehlt, wo man da jetzt am besten einsteigt. Und ich habe nach der Schule dann angefangen, ein duales Studium im Bereich Marketing zu machen. Fand ich ganz interessant. Und dann hatte ich aber irgendwann das Problem, dass die Partnerfirma baden gegangen ist. Dann war das Kapitel sozusagen mal erledigt. Und ich bin aber seit meinem 13. Lebensjahr passionierter Kampfsportler. Das war immer so meine ewige Konstante, die ich bis dahin hatte. Hab mit 13 angefangen mit dem Kickboxen, bin dann mit 20 irgendwann rübergegangen ins MMA und dann habe ich irgendwann, als das mit dem dualen Studium nicht hingehauen hat, habe ich gesagt, okay, dann wage ich jetzt den Schritt und verschreibe mein Leben voll und ganz dem Kampfsport. Was auch ganz gut funktioniert hat, bis ich irgendwann 2019 verletzungsbedingt aufhören musste, weil ich eine ziemlich fiese Kopfverletzung hatte. Also ich hatte erst einen Kampf, in dem es ein ziemliches Gemetzel gab. Den habe ich zwar gewonnen, aber da habe ich schon gut Federn gelassen.
Okay.
Und dann kurze Zeit später wurde ich im Training mal beim Ringen auf den Kopf geslammt. Also wirklich einmal Köpfer voraus auf den Boden, war danach 4 bis 5 Wochen dement. Also hatte wirklich ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Eine Unterhaltung, wie wir die jetzt gerade führen, das wäre gar nicht denkbar gewesen, weil ich schon nach kürzester Zeit vergessen hätte, was du mich gefragt hast.
Ja.
Ja, und dann musste ich mich natürlich umorientieren, weil es dann natürlich geheißen hat, wenn du den Sport weitermachst, dann bist du halt einfach, hast Kopfschmerzen und chronische Dummheit bis an den Rest deines Lebens. Habe ich jetzt gedacht, mit Mitte 20, ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh, um solche Verletzungen zu haben. Und ich habe mich schon immer für dieses kaufmännische, ökonomische oder unternehmerische interessiert. Und dann habe ich mir halt was gesucht, wo ich das wirklich von der Pike auf lernen kann. Weil an Kreativität, um Ideen zu finden, mangelt es mir nicht. Ich bin eher so ein bisschen der Chaot, der lernen muss, seine Sachen wirklich buchhalterisch und systematisch auf die Kette zu kriegen. Dann dachte ich mir, gut, das lernst du am besten bei einem Steuerberater oder bei einer Bank. Habe mich dann bei beidem beworben für eine duale Ausbildung. Habe mich dann für einen Steuerberater entschieden und das dort auch gemacht. Letztes Jahr die Ausbildung fertig gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Das ist ein Beruf, der dir eine sehr strukturierte Arbeitsweise mit auf den Weg gibt. Und ich wage auch zu behaupten, dass mir das jetzt für meine Selbstständigkeit unfassbar weiterhilft. Und während meiner Ausbildung habe ich auch just for fun angefangen, Podcasts zu machen. Und dann kam irgendwann also die größte MMA-Organisation in Europa, die heißt Octagon MMA, hat gesagt, hey, pass auf, wir wollen hier eine Reality-TV-Show drehen. Wir wollen auf den deutschen Markt kommen und wir suchen jemanden, der das Ganze moderiert. Du wurdest uns empfohlen hier, ne? Und offensichtlich verstehst du ja auch was von dem Sport. Hast du nicht Bock, das zu machen? Dann konnte ich glücklicherweise damals 4 Wochen in meinem Hauptjob die Biege machen, nach Frankfurt fahren und dort mit denen diese Serie drehen.
Ja.
Und anfangs ist das natürlich super schräg, wenn du in so einem Setting bist, wo du auf einmal mit einem Haufen Profis arbeitest. Du hast zig Kameraleute, Soundleute, Regisseure und.
Ja.
Und du bist der Host dieser Show, hast 4 der besten MMA-Kämpfer und 8 hungrige junge Talente. Da ist ein Haufen Testosteron in der Luft. Und du bist der Show-Host, der die ganze Rasselbande beisammen halten muss und auch so ein bisschen dorthin leiten muss, wo die Show halt hin soll. Ja, dass die Leute da, nicht zu krass ihr, quasi jetzt anfangen, ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und das war so meine erste Erfahrung, die ich dann vor der Kamera hatte. Und die waren recht zufrieden mit mir, haben gesagt, hey, du machst einen guten Job, moderiere und kommentiere doch auch unsere Events. Und der Kampfsport, insbesondere MMA, ist halt in Deutschland gerade wahnsinnig im Kommen. Und so habe ich, ohne es zu wissen, einen ziemlich dicken Fisch an Land gezogen und das dann während der Ausbildungszeit nebenberuflich gemacht. Als ich die Ausbildung beendet habe, bin ich beim Steuerberater erst noch auf Teilzeit angestellt runtergegangen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ich bin jetzt Ende 20, also ich bin jetzt 28 Jahre alt, noch habe ich keine Kinder. Jetzt kann ich ziemlich gut diesen Absprung wagen vom Angestellten oder Teilzeitangestellten zum Vollzeit-Selbstständigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit Geld verbrenne, die ist ziemlich überschaubar. Ich kann jetzt schon genau sagen, fürs laufende Jahr, wann ich welche Events habe, was ich da an Umsatz mache, wann ich Zeit habe und wann nicht. Und es gibt dir natürlich eine gewisse Planungssicherheit. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss das jetzt machen. Jetzt ist die Zeit reif dafür.
Ja, es ist ja auch ein guter Zeitpunkt jetzt. Ich meine, vor ein paar Jahren war ja eventtechnisch immer alles schwierig durch die Pandemie und so.
Richtig, ja.
Also ich meine, hättest du das ein paar Jahre vorher gemacht, stell mal vor, jetzt irgendwie so Ende 2019 oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich gleich erstmal baden gegangen, das ganze Vorhaben, ne?
Ja, absolut. Also ich denke aber, es macht auch Sinn, dass man sich da immer schaut, dass man sich da breit aufstellt, dass man eben ein ziemlich antifragiles Geschäftssystem hat. Und ich bin auch so jemand, Events moderieren macht mir super großen Spaß, egal ob das Firmen-Events sind, Kampfsport-Events oder irgendwelche Messen oder sowas. Aber es ist halt immer noch, es ist immer noch eine Messe. Wenn dann mal wieder so eine Pandemie wie Corona oder so kommt, dann wird's wieder schwierig. Und auf der anderen Seite.
Dann machst du Podcast.
Dann machst du Podcast eben und mit Werbetexten, die man einspricht und sowas und Voice-Over, das ist auch noch so ein weiteres Standbein, aber ich schaue natürlich schon auch, dass ich zunehmend auch meinen Tätigkeitsbereich dorthin erweitere, dass ich nicht einfach nur Zeit gegen Geld eintausche, ja, sondern dass man halt sagt, okay, man probiert vielleicht mal Hörbücher zu vertonen oder sowas, dass du halt wirklich ein skalierbares Geschäftsmodell dahinter hast.
Ja.
Das ist dann langfristig natürlich richtig sexy, ja, weil auch wenn du einen hohen Tagessatz für ein Event verlangen kannst, dass du moderierst, wo zehntausende Leute zuschauen, du tauschst immer noch deine Zeit gegen Geld und langfristig sollte das natürlich nicht das Ziel sein.
Voll. Ich denke auch immer, wenn Freelancing natürlich das im Kern bedeutet, Zeit gegen Geld zu tauschen, bin ich immer so für eine modernisierte Version vom Freelancing. Also nicht dieses reine Zeit gegen Geld tauschen, sondern dass man sich anschaut, dass man so ein bisschen unternehmerischen Anteil mit reinholt.
Richtig,
wie du jetzt sagst, ne? Jeder hat in seinem Bereich irgendwas, was er machen kann. Der Entwickler kann vielleicht irgendwie Sachen, ein WordPress-Plugin schreiben, was er anbietet auf dem Marktplatz und damit Geld verdienen nebenbei. Du kannst ein Hörbuch vertonen, Grafikdesigner kann Icons designen, was auch immer. Und nicht mal nur das, du kannst ja theoretisch auch dein Wissen weitergeben in Form von E-Learning-Content oder sowas. Du könntest jetzt anfangen, Kurse zu machen. Also es ist schon richtig gut, dass du da jetzt schon so in die Zukunft denkst und sagst, du willst da langfristig auch so ein bisschen hybrider fahren. Das hat immer den Vorteil, finde ich, dass du nicht mehr so auf einen einzelnen Kunden angewiesen bist, ne? Weil du kannst
ja
mal sagen, ich habe einen festen Einkommensstrom. Wenn das erstmal nur, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat sind, dann sind das trotzdem 100 Euro, die du fest reinbekommst, auch wenn du jetzt nichts machst, ne? Das ist schon viel wert.
Ja, auf jeden Fall. Und die Möglichkeiten sind jetzt natürlich denkbar günstig. Ja, also das Lustige ist halt, ich bin seit November letzten Jahres, also seit November 23 erst all in als Selbstständiger und alles, was ich bis dahin gelernt habe, war quasi nur durch Feedback von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe nie wirklich einen Mentor oder einen Coach gehabt, der mir jetzt sagt, okay, du musst an deiner Stimmfarbe das und das verändern mit der und der Atemtechnik oder so.
Ja.
Und jetzt fange ich gerade erst an, mir professionellen Input da reinzuholen. Wir haben zum Beispiel hier im Radio bei Baden FM, bei denen ich jetzt als Moderator am Start bin, auch eine Sprechtrainerin. Mhm. Und als ich das erste Mal jetzt kürzlich mit der gearbeitet habe, es war so voll der Mindblow, weil ich einfach gedacht habe, wow, krass, auf einmal öffnet dir jemand so eine Tür und du siehst einfach noch, wie viel mehr Stellschrauben du hast, mit denen du arbeiten kannst. Und das gilt natürlich nicht nur für die Arbeit als solche, jetzt von mir aus als Moderator oder als Sprecher, sondern natürlich auch, wenn du mit offenen Augen da durchgehst, siehst du auch immer mal wieder interessante Dinge und Gelegenheiten, die sich da ergeben. Ja. Und da muss man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen dreist oder mutig sein, dann kriegt man solche Gelegenheiten auch. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen durch Instagram gescrollt und ich bin so ein bisschen Uhrenliebhaber und bekam so eine Werbeanzeige von Cologne Watch Center.
Ja.
Die verkaufen eine Rolex Day-Date für knapp 50.000 Euro und dann haben sie so ein Video, so ein Reel gemacht und man hört einfach sofort, dass das von der KI eingesprochen wird. Dann dachte ich, hey Leute, kommt schon. Ja, das so einen Wecker verkaufst du doch nicht mit einer KI-Stimme. Das ist doch völlig unangemessen.
Ja, das stimmt.
Ich habe sofort Instagram zugemacht, bei Cologne Watch angerufen, habe gesagt, hey, pass auf, wer ist denn für euer Marketing zuständig? Gleich den passenden Ansprechpartner gekriegt und gesagt, hey, ich habe gerade eure Werbung für die Rolex Day-Date bekommen. Und ich finde, mit so einer eingesprochenen KI, das klingt nicht ganz so optimal. Sag ich, ich mache dir ein Angebot. Ich nehme dir das mal auf, schick dir das, gib mir gerne mal Feedback und wenn euch das gefällt, dann lass uns doch zusammenarbeiten. Und die waren mega cool. Also es hat super gut funktioniert. Der hat mir jetzt auch gesagt, er meldet sich dann heute bei mir, gibt mir Feedback. Aber das sind so Sachen, ja, probier's doch einfach aus. Mehr als Nein sagen können die Leute ja nicht, ne?
Voll. Selbst wenn es jetzt nicht klappt, ne, finde ich, hat es einen sehr interessanten Aspekt. So Kaltakquise ist ja eigentlich immer das, worauf keiner Bock hat, zu Recht, weil es auch sehr frustrierend ist, irgendwo anrufen, sagen, hey, ich bin der und der, so Klinken putzen, das findet eigentlich keiner richtig gut, außer vielleicht so diese Hardcore-Sales-Leute, die dann da ist eh alles tot, was irgendwie sowas schlecht finden könnte. Nee. Aber so grundsätzlich hast du ja gezeigt, wie man es gerade gut machen kann, indem man sich einen Aspekt raussucht, ein Problem erkennt beim Kunden und dieses Problem auch lösen möchte. Also viele gehen ja mit ihrem Sales, mit ihrer Akquise eher so ran, dass sie sagen, hey, das ist meine Leistung, brauchst du die? Wie sieht's aus? Und du hast halt gesagt, ihr habt hier schon ein Problem, das kann ich lösen. Und du hast ja völlig recht, ne? Also mit KI für so ein hochpreisiges Produkt zu werben, ist eher ungeil. Also ich finde, die KI-Stimmen, die bieten sich an in so Bereichen, wo du irgendwie ein kleines Voice-Over über einen TikTok brauchst für für so Dropshipping-Geschichten oder was auch immer, aber nicht für einen, für so ein hochpreisiges Produkt oder so.
Ja, na klar, das ist so. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen mit offenen Augen rumschaut, es gibt ja überall im Alltag, meckern Leute über irgendwas. Egal, ob du zu lange in einem Parkhaus stehst, überall haben Leute irgendwelche kleinen Probleme, die sie abfacken, wo sie sich drüber ärgern, wo man denkt, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie man dieses Problem lösen könnte, ja, kann man vielleicht hier und da auch einen kleinen Business Case draus machen. Also mir macht das auch immer so ein bisschen Spaß, solche Dinge einfach aus einer unternehmerischen Sicht so ein bisschen zu dekonstruieren und unter die Lupe zu nehmen. Und ja, you never know, dann findet man halt auch Gelegenheiten für alles Mögliche. Und wenn ich da mit meiner, ich bin jetzt nicht der nächste Airbnb-Gründer, der sagt, jo, wir waren halt auswärts irgendwo auf einem Geschäftstermin und konnten halt irgendwo pennen, deswegen haben wir gedacht, jo, lass mal Airbnb gründen. Das sind natürlich noch ganz andere Sphären, ja, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich als Problemlöser auftritt, ist einem da schon wirklich gut damit geholfen und dann findet man sämtliche Gelegenheiten, um daraus auch was zu machen.
Ich finde es spannend, du hattest eben so ein bisschen erzählt, wie du dich gefühlt hast, so als Quereinsteiger in manchen Situationen, ne? Gerade wenn man dann plötzlich mit den Profis in Anführungsstrichen zusammenarbeitet und da kickt ja auch ganz oft so dieses Imposter-Syndrom, finde ich, wenn man so Quereinsteiger ist, weil man sich so denkt, okay, ich habe das ja gar nicht gelernt oder so, aber man wächst ja auch dran, ne? Also du bist ja dann mit der Zeit,
ja, richtig.
Ich kenne es so ein bisschen, also nee, ich bin nicht so wirklich Quereinsteiger. Ich habe halt mir damals viel von meinem Fachgebiet schon vorher beigebracht und habe dann eine Ausbildung dazu gemacht. Und es ist immer so witzig, wenn man dann diese ganzen Sachen so für sich lernt und dann erstmal so feststellt, okay, so machen das die Profis, so ist es eigentlich richtig. Und es braucht dann immer gar nicht so viel Input eigentlich, weil man schon so viel Wissen eigentlich hat. Aber so an so ganz kleinen Schrauben wird dann gedreht und plötzlich macht man dann seinen Job gefühlt 10-mal besser oder so, ne?
Ja, das ist ganz witzig. Ich lese auch wahnsinnig gerne Sachbücher und wirklich fundamental verstanden habe ich aber ein Thema oder einen Skill erst dann, wenn ich es in der Anwendung irgendwo gesehen oder erlebt habe.
Ja.
Und das habe ich immer wieder. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin nicht der Smarteste. Ich bin jetzt nicht derjenige, der von x Fehlern von anderen lernt. Ich muss die Fehler selber mal gemacht haben, was eigentlich der dümmste Weg ist überhaupt. Aber so kommt man langfristig, wenn man hartnäckig genug ist, kommt man auch ans Ziel.
Mhm.
Ich glaube, man muss das selber erfahren haben und dann so das theoretische und das praktische Wissen miteinander verknüpfen. Dann kommt so der Aha-Effekt, glaube ich, am besten.
Ja, also ich glaube, was du sagst, dass man so Fehler so... Ich konsumiere auch gerne so Sachbücher und viel Podcasts und so Tipps und Ratgeber. Aber was mir in den letzten Jahren halt auch immer mehr aufgefallen ist, dass man viele Fehler, also viele Tipps und so, wenn Leute sich hinstellen und dir so eine Weisheit auf den Weg geben, du verstehst die in dem Moment, wo du da selber noch keine Berührungspunkte mitgemacht hast, irgendwie nicht so richtig.
Ja, also 100%.
Erst wenn du dann selber so in diesen Fehler reingehst und das selber auch vielleicht sogar im Begriff bist, den zu machen, dann merkst du so, oh Moment, das war damit gemeint.
Ja, genau. Ja, und Fehler machen ist auch ein ganz, ganz spannendes Stichwort, weil du hast mich ja gerade gefragt, wieso mein Feeling war, dort als Quereinsteiger so reinzukommen. Und wir haben diese TV-Serie damals gedreht und dann war das erste Event im Sommer 2022. Ja. Und ich hatte keine wirkliche Erfahrung mit Eventmoderation oder Kämpfe kommentieren. Dann hat man mir gesagt, okay, wir haben jetzt da unser erstes Event, wir machen die Festhalle in Frankfurt voll mit 10.000 Leuten, haben 11 Kämpfe, let's go, viel Spaß.
Ja.
Und dann stehst du erstmal da und denkst, Jesus, bitte, ich will das einfach nur nicht verkacken. Und natürlich bist du extremst nervös, weil du weißt, da sind jetzt 10.000 Leute in der Halle, die sehen dich auf dem Videowürfel, dann noch keine Ahnung, wie viel die über Fernsehen und Stream halt zuschauen. Und natürlich geht dir da extremst die Klammer. Ja, gerade weil es live ist und halt eben nicht voraufgezeichnet ist, dass man sagen kann, man fixt da noch irgendwas in der Postproduktion oder sowas. Mhm. Ich muss aber sagen, mit diesem ganzen Setting, da gewöhnt man sich wahnsinnig schnell dran. Beim ersten Mal bist du nervös wie sonst was und beim zweiten Mal denkst du, ja okay, das ist halt das, was ich mache. Also ich moderiere halt Events und begeister Menschen halt für das, was auf dem Event passiert. Und dann geht man da schon sehr viel gelassener dran, auch wenn man als Quereinsteiger da reinkommt und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, weil gerade der Moderator ist ja so ein Beruf, sage ich jetzt mal, oder so eine Tätigkeit, da gibt's ja keine Ausbildung wirklich dafür. Die meisten Leute, die das irgendwie gemacht haben, kommen entweder aus dem Journalismus, kommen irgendwie von den Zeitungen oder sowas oder auch vom Radio.
Ja.
Aber da gibt's auch wahnsinnig viele Quereinsteiger, die einfach gesagt haben, ja, sie haben halt YouTube-Videos gedreht oder sowas und sind dann halt Step-by-Step in größere Aufgaben reingewachsen. Und auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung hatte, habe ich einfach gesagt, okay, was ist das Beste, also die beste Performance, die ich mit meinen Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen, die ich abliefern kann.
Mhm.
Ja, und wenn man das Beste abliefert, was man kann, braucht man sich selber, glaube ich, schon mal nichts mehr vorwerfen, auch wenn mal was schief gehen sollte, was mir Gott sei Dank größtenteils erspart ist. Aber so hat das eben angefangen und ich habe das sehr zu schätzen gelernt, dass ich da quasi erstmal ein anderes Standbein hatte. Und es war auch irgendwie so ein krasser Paradigmenwechsel, weil ich hatte dann, als ich aus dem Profisport so in diesen Bürojob kam beim Steuerberater, habe ich immer gedacht, es ist ein ziemlich krasser Kontrast.
Und ich wollte es noch sagen, es ist wirklich schon von Kampfsport zu Finanzamt ist schon, oder Finanzsachen ist schon krass.
Ja, und ich hatte dann auch immer so das Gefühl, ich bin jetzt natürlich nicht der klassische Typ Mensch, den du beim Steuerberater siehst. Ja, also es waren auch immer alle total verwundert, wenn ich denen gesagt habe, ich arbeite beim Steuerberater. Und die alle gesagt haben, was, ehrlich, verarscht er mich gerade? und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, für die normalen Leute im Büro war ich ein Ticken zu schräg, aber für die Leute in den schrägeren oder kreativeren Berufszweigen war ich wieder zu normal. Und irgendwie ist das, was ich jetzt mache, so für mich genau der perfekte Sweet Spot, den ich erreicht habe, wo ich mir gedacht habe, da passe ich ideal rein, da kann ich sein, wie ich möchte. Ich bin auch einfach ein wahnsinnig aufgedrehter Quatschkopf, der den ganzen Tag zu viel Kaffee trinkt. Aber mit dem, was ich jetzt mache, passt das einfach voll auf mein Persönlichkeitsprofil. Und deswegen bin ich jetzt einfach froh, dass ich da mit den Leuten arbeiten kann, auf die ich Bock habe, auf Events arbeiten kann, auf die ich Bock habe oder halt meine Stimme jemandem leihen kann, der halt sein Unternehmen pushen möchte. Ja. Und die gesamte Reise, so wie sie jetzt einfach angefangen hat, macht einfach unfassbar Spaß.
Zu sagen, Moderation ist schon sowas, das hat man im Blut. Also ich finde, so gewisse Dinge, wie dass man zumindest extrovertiert ist wahrscheinlich schon so eine Voraussetzung, oder? Weil wenn du Moderation von auf Bühnen und vor vielen Leuten machen möchtest, das ist ja schon auch teilweise, du kannst dich ja nicht auf was einstellen. Also du kannst nicht sagen, heute wird so und so, weil du weißt ja nicht, was das Publikum so hergibt, wie die Stimmung ist. Du weißt nicht, was für Situationen aufkommen. Das ist schon tough.
Ja, ich denke, du musst auf jeden Fall etwas extrovertiert sein, um regelmäßig moderieren zu können. Ich bewundere das bei Leuten, die wahnsinnig introvertiert sind und beispielsweise Fachvorträge halten. Da finde ich das super schön, wenn Leute so aus sich rauskommen und dann mal über ihr Themengebiet referieren. Das hat man so bei Leuten aus dem medizinischen Bereich, hat man das häufig. Aber bei mir war es so, ich habe schon als Kind wahnsinnig gut Stimmen imitieren können und ich war auch schon als Kind immer so ein bisschen der Entertainer. Ich habe dann mit Stimmen, die ich imitiert habe, ich konnte als 8-Jähriger 1:1 so sprechen wie damals Gerhard Schröder, unser Bundeskanzler.
Hast du noch welche jetzt?
Erinnerst du dich noch an die TV-Total-Stimme von früher aus den Interviews?
Ist das nicht immer noch die Stimme sogar? Du meinst diese leicht quirlige,
Diese leicht quirlige Interviewstimme bei TV-Total. Jetzt geht übers Mikro auch so ein bisschen was davon verloren, aber ich kann dir gerne mal ein paar Voice-Over-Aufnahmen dazu schicken. Ich wurde schon oft gefragt, ob ich das tatsächlich bin,
ist ganz, aber wenn er mal aufhört, ne, kannst du da weitermachen.
Ja, ist so. Es haben auch schon etliche Leute gefragt, ob ich ihnen damit mal irgendwie eine Mailbox einsprechen kann oder für irgendwelche lustigen Instagram- und TikTok-Contents oder macht man das halt nebenbei mal für Freunde. Aber so habe ich eben gemerkt, dass mir dieser Bereich irgendwie liegt, aber ich hatte nie den konkreten Ansatz, dass ich jetzt gesagt habe, okay, genau das ist mein Sweet Spot, da gehe ich jetzt hin, Auch alles das, was sich jetzt ergeben hat als Radiomoderator, hat sich dann auch alles so ergeben. Und dann war halt eben, ich kam zum Radio, weil ich auch, ähnlich wie bei der Geschichte mit der Uhr vorhin, einfach mal gesucht habe, die meisten meiner Events, die ich halt habe, die ich moderiere, die sind halt, wenn sie in Deutschland sind, relativ weit weg oder ansonsten sind die halt auch häufig im Ausland. Jetzt habe ich gesagt, gut, ich will nicht immer so elendig weit fahren, um Moderationsgigs zu haben. Mal gucken, was es hier gibt. Und dann habe ich gesehen, dass ein recht renommierter Radiosender hier einen Moderatoren sucht. Eigentlich fest angestellt. Habe ich gesagt, gut, da kriegt man bestimmt doch irgendwas gedreht. Dort angerufen, habe gesagt, okay, wer ist denn da mein Ansprechpartner, wenn es um die Stelle geht? Habe ihn gefragt, ob er sich das auch vorstellen könnte, eben wenn ich das als Freelancer mache. Sagt er, ja, kein Problem, geht auch. Ja, lass uns doch mal treffen. Hab mich mit dem getroffen, ihm ein paar Demos und ein paar Aufnahmen von mir geschickt, fand der cool und dann bist du da drinne, ja. Also man muss auch manchmal einfach ein bisschen die Dreistigkeit haben, den Leuten auf die Schulter zu tippen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier etwas, was du brauchen könntest, hast du da nicht Bock drauf, dass wir was zusammen machen? Aber ja, das kostet natürlich auch ein bisschen Mut, ne, und ist natürlich auch nicht immer einfach, aber irgendwie macht's mir Spaß. Es ist irgendwie so ein, jedes Mal so ein leichter Eroberungsprozess und irgendwie und dann auch wieder so ein Erfolgsmoment, den man dann halt hat. Ne? Das macht schon Laune.
Na, ich denke mir, du kannst gut reden als Moderator, du wirst sicherlich prädestiniert dafür sein, um so Sachen wie mal anrufen und dich einfach mal anquatschen und sagen, hey, wie sieht's aus? Und dieser berühmte Spruch, Dreistigkeit siegt, der stimmt ja schon auch irgendwie.
Extrem, also, ja.
Vor allen Dingen, weil es viele einfach nicht machen. Also die Dinge, einfach mal irgendwo anzurufen und einfach mal nachzufragen und so, sind meistens deswegen so effektiv, weil das einfach ein Kanal ist, über den fast nichts kommt. Also ein Anschreiben und so per Mail kriegen die wahrscheinlich relativ häufig mal. Nachdem. Aber jetzt, dass du da einfach mal dich meldest und sagst, hey, wie sieht's aus? Kann man das auch Freelance machen? Ich hätte Bock und so. Das ist ja für Selbstständige auch so ein, das fällt vielen auch gar nicht so leicht, gerade wenn du jetzt nicht so extrovertiert bist und dann selbstständig bist. Deswegen finde ich es Kundenakquise auch immer sowas, dafür kannst du kein Pauschalrezept verschreiben und sagen, du mach das, weil theoretisch ist, würde ich sagen, so auf Events zum Beispiel auch gehen und mit Leuten direkt quatschen, für mich so, also ist ja dieser Netzwerkgedanke schon das Effektivste, aber dieses Aber wäre dann bei mir, je nachdem, wie du halt drauf bist, wenn dir das total schwer fällt und du dich erstmal richtig lange überwinden musst und dich das dann super viel Energie kostet und das vielleicht einmal an einem Abend in einem Monat machen kannst, dann wärst du wahrscheinlich besser gefahren, wenn du einfach diese Zeit und Energie anderweitig investiert hättest, ne?
Das kann gut sein, ja. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der hingeht und gezielt sagt, ja, ich gehe jetzt an den und den Kongress zum Netzwerken und Visitenkarten austauschen, weil dieses ganze Event-Business so oder so schon da hast du diesen Netzwerkeffekt einfach als Beiprodukt von dem, was du ohnehin schon machst. Du lernst dann überall Leute kennen und dann ist es eigentlich auch ganz cool. Aber es hilft natürlich dann, wenn man auch einen Schritt auf die Leute zugeht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute meistens einen haben wollen für kreative Ideenfindung, zu der sie selber nicht imstande sind. Ja. Wenn jetzt eine Firma zu mir kommt und sagt, hey, wir haben eine Werbespot-Kampagne im Radio, weil wir Mitarbeiter suchen, mehr brauchen die mir nicht sagen. Dann sage ich, okay, ich gucke mir das Unternehmen an. Und das muss natürlich schon so zu deren Corporate Identity passen. Dann hast du das natürlich schon auch in der Abnahme. Aber man hat dann selber halt eine abstrakte Idee, macht sich ein bisschen Gedanken und kann dann sagen, okay, so und so würde ich das umsetzen. Ich schicke euch Textvorschläge. Nimm mal ein paar Samples auf und dann kann man beispielsweise sagen, dass man einen von den Dingern als Radiowerbespot vertont. Und das ist ja nicht nur bei Moderatoren so, ich erlebe das auch bei wahnsinnig vielen so Content-Creatern und Kameraleuten, die haben einfach wahnsinnig krasse Ideen und gutes Sammelsurium an Skills, um das gemeinsam umzusetzen. Ja. Also, wenn du zum Beispiel als Kameramann nicht einfach nur eine gute Kamera hast und weißt, wie man sie bedient, sondern dich dazu auch noch um Licht und Ton kümmern musst, dann ist es natürlich der Jackpot, ja, weil du natürlich drei Probleme für deinen Auftraggeber auf einmal löst und jemand anders wegen dir weitaus weniger Kopfschmerzen hat.
Ja.
Und ich glaube, wenn man diese Mischung aus Kreativität und Skill hat, ist man schon sehr gut aufgestellt. Und dankbarerweise hatte ich mit der Ausbildung beim Steuerberater auch so die buchhalterischen Skills, um halt meine eigenen Geschäfte zu führen, was es natürlich auch nochmal wesentlich leichter macht, ja.
Was in meiner Wahrnehmung immer sehr dankbar auch angenommen wird von Kunden ist, dass wenn du dich in deinem Bereich an den angrenzenden Bereichen auch ein bisschen auskennst. Also
ja.
Das ist so ein bisschen, was du gerade angesprochen hast, ne? Dass man sich beispielsweise in meinem Job als Frontend-Entwickler auch so ein bisschen mit Design vielleicht auskennt und auch ein bisschen mehr mit Backend auskennt, sodass man diese Punkte, die halt sehr oft, das sind so die Leute, mit denen ich am meisten zusammenarbeite, wenn ich in Projekten gebucht bin, ne? Mit Backend-Entwicklern und Designern, wenn man mit diesen Leuten einfach besser zusammenarbeiten kann, weil man sie versteht, weil man ihre Probleme kennt und so. Das hilft schon ungemein. So ein bisschen konträr zur Spezialisierung, die man ja eigentlich auch haben soll. Aber
ja.
Das, ich meine jetzt auch nicht, dass man sich dann hundertprozentig deren Job übernehmen könnte, sondern eher so, dass man ein bisschen mehr Empathie für die aufbringen kann, weil man mehr versteht, was die so machen.
Ja klar, guck mal, jedes Projekt ist ja eigentlich mehr als die Summe seiner Teile.
Ja.
Weil du ja jeden Teilbereich hast und dann aber jemanden haben musst, der bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Und wenn du jetzt als Frontend-Entwickler besser mit, also verstehst, was der Backend-Entwickler auch braucht, dann nimmt das natürlich allein schon nur für Kommunikation mit Anrufen und E-Mails, die hin und her geschickt werden, erleichterst du deinen Auftraggeber und das macht es, glaube ich, auch viel angenehmer. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Event hier in nächster Zeit in Freiburg, was ich moderiere. Das ist eine Tattoo-Convention von einem Bekannten von mir. Der hat das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und ich habe dann auch zu ihm gesagt, weil er dann eben noch Kamera und Ton und so weiter haben wollte. Und ich dann auch zu ihm gesagt habe, du hör zu, ich habe da jemanden, den integriere ich da quasi in das Event. Ich übernehme das alles, du brauchst dich um nichts kümmern. Hat er natürlich dankend angenommen und für mich war es nicht viel mehr Arbeit. Ja, also genau genommen war es für mich so gut wie gar keine Arbeit. Ich musste ein, zwei Anrufe machen und hatte dann einen Kameramann auf dem Event dabei und habe noch ein bisschen geliehenes Equipment. Und damit löst du halt Probleme, bis der Veranstalter sich in die Thematik reingearbeitet hat und versteht, was er da drin alles braucht. Hast du das Problem schon dreimal gelöst? Also warum sollte ich es nicht machen? Und ich glaube, dass diese Proaktivität und die Initiative auch immer sehr geschätzt wird. Ne? Die Wahrscheinlichkeit hast du wahrscheinlich, die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gemacht, oder?
Absolut. Also diese, dass man sich selber nicht nur als Bittsteller sozusagen wahrnimmt und so in seinem Bereich bleibt, das wurde mir zugeteilt, das ist nur meins und alles andere ist mir ja egal, ob das Projekt erfolgreich ist oder nicht. Das ist halt eine Einstellung, finde ich, mit der du nicht weit kommst. Wenn man sich, wenn man mehr mitdenkt, wenn man, also funktioniert schon auch, aber dann bist du halt kein Top-Freelancer, wenn man das so sagen will. Also keiner, der jetzt, finde ich, in so einem höherpreisigen Segment sich ansetzen kann, weil dieses Mitdenken ist das eigentlich, was auch gute Angestellte ausmacht, ne? Dass man sich eben in den Projekten nicht nur berieseln lässt mit, dann mach das und ich mach auch nur das, sondern schon auch wirklich ein Eigeninteresse entwickelt am Projekten, übergreifendes Denken und auch selbstständig auf Verantwortliche zukommt, wenn man Dinge bemerkt, die irgendwie nicht richtig laufen.
Ja, voll. Mir ist es auch zum Beispiel immer sehr wichtig, dass ich die Erwartungen von meinem Auftraggeber immer übertreffe. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch oder perfektionistisch, aber mir ist es wichtig, dass wenn du mich für irgendwas buchst, egal ob es ein Voice-Over ist oder als Moderator für ein Event, dass ich immer ein bisschen mehr mache als das, wonach ich gefragt werde. Weil das ist auch das, was die Auftraggeber happy macht. Ich glaube, man fährt langfristig damit besser, wenn man nochmal so ein bisschen die 5-10% extra gibt. Und 5-10% extra, sind wir mal ehrlich, die sind doch immer drin, oder?
Meistens, ne? Also es sei denn, du sagst, ich gebe sowieso immer 100% und dann ist es irgendwann, ne, also manche Leute geben das ja von Haus aus vielleicht schon, aber ich glaube, diese extra Meile sozusagen, die berühmte zu gehen, gerade am Anfang, wenn man ja noch nicht so einen Namen hat und auch noch kein Portfolio vielleicht, lohnt sich das ungemein, Erwartungen zu übertreffen, als sie einfach nur zu erfüllen.
Ja, ja schon, also und es gibt halt auch immer, es gibt ja mehrere Stellschrauben, wo man da ansetzen kann, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn mich zum Beispiel jemand beauftragt für einen Voice-Over oder einen Radio-Werbespot und du sagst dann halt aber nicht, okay, in dem Preis ist nur eine Revision drin, sondern ich sag halt, ich mache das Ding so lange, bis der Kunde zufrieden ist mit dem Endprodukt und vertraue dann halt drauf, dass die jetzt nicht noch 20 Korrekturen haben, was Gott sei Dank nicht passiert ist bislang.
Hast du Glück gehabt.
ja, also, aber ich hege ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Auftraggebern, eins, was fast schon freundschaftlich ist, und mir ist das auch wahnsinnig wichtig. Ich sehe absolut keine Notwendigkeit darin, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf die ich zwischenmenschlich keinen Bock habe.
Ja.
Ja. Es gibt so 3 Institutionen, bei denen ich sagen würde, ich würde niemals mit denen arbeiten. Eine davon sind, muss ich sagen, die öffentlich-rechtlichen, weil ich so sage, nee, muss nicht sein, für kein Geld
Man
der Welt.
Man hört häufig von so Filmemachern und so, dass es schwierig ist mit öffentlich-rechtlichen, ne?
Das gar nicht unbedingt. Das ist diese allgemeine Arroganz, die die so ein bisschen an den Tag legen, weil sie halt eine unfassbare Macht haben. Und man kriegt halt hier und da immer mal wieder Berichte von YouTubern, wo du halt siehst, schaut mal, die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Clip von mir genommen und völlig aus dem Kontext gezogen. Mhm. Torben Platzer ist zum Beispiel so jemand, der das mal gemacht hat. Der hat einen YouTube-Kanal mit solchen Selbstexperimenten. Der kauft sich halt in irgendwelche Coachings oder sowas ein und dekonstruiert das dann, ob das Hand und Fuß hat oder ob es Bullshit ist. Der hat ein Video über irgendein Coaching gemacht, wo er sich eingekauft hat. Und dann wurde seine Reaktion darauf von den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen benutzt, wo man ihn vor der Kamera gesehen hat und man hörte nur diesen Ausschnitt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wo das so klang, als würde er mit seinem Namen und seinem Gesicht ein Coaching bewerben, wo man sagen muss, das hat halt so nie stattgefunden. Und dann wird da halt im Nachgang nicht wirklich Klartext drüber gesprochen oder sich entschuldigt. Und ich finde diese Arbeitsweise, dass man so Sachen aus dem Kontext zieht und den Content so für seine Zwecke entfremdet, unterstütze ich nicht.
Nee, deswegen, das ist uncool.
Deswegen habe ich gesagt,
ich möchte das nicht. Bist du dann pauschal auch kritisch, also mit Medien insgesamt? Also weil das ist ja kein, also ich würde sagen, dass es absolut geht gar nicht, ne? Also was du beschrieben hast.
Ja.
Ich würde aber nicht sagen, dass das ein grundsätzliches Problem der Öffentlich-Rechtlichen ist, sondern von Medien allgemein. Also ich bin insofern noch froh, dass wir öffentlich-rechtliche Medien haben, auch wenn da ganz viel reformiert gehört, auf jeden Fall. Aber wenn ich mir so angucke, Springer Verlag, ne, und so weiter, was da halt teilweise passiert, ist halt journalistisch auf einer ganz anderen Ebene nochmal menschenverachtend. Und da würde ich halt auch sagen, ziehst du da dann auch die Grenze und sagst, mit denen würdest du nicht arbeiten?
Also, ich ziehe da eine gewisse Grenze, weil der Springer Verlag nicht von meinen Rundfunkgebühren finanziert wird. Beim Springer Verlag habe ich selber die Entscheidung darüber, kaufe ich jetzt die Bildzeitung oder kaufe ich sie nicht. Wenn ich sage, okay, ich möchte mir das, der Springer Verlag ist auch kein Heiliger, ja.
Der Springer, ich würde sagen, die sind auf einem ganz, also das ist natürlich persönliche Meinung, ne, aber ich würde sagen, ich würde die gar nicht in eine Sphäre setzen, weil das
klar,
ist schon eine andere.
Klar, das ist ein ganz anderes Genre. Der Unterschied ist aber der, beim Springer Verlag habe ich selber die Entscheidung, ob ich mir die Zeitung oder die Berichte kaufe, bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich es nicht. Und deswegen ist das was, wo ich sage, ey, wenn ihr einen öffentlichen Auftrag habt, eure journalistische Arbeit zu machen, dann macht ihn verdammt nochmal richtig. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich da eine Arroganz breit gemacht habe, von der ich kein Teil sein möchte. Und deswegen sind zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen eine Institution, von der ich sagen würde, für kein Geld der Welt würde ich für die arbeiten.
Mhm. Wer wäre noch so, was würdest du, hast du meinst drei Parteien oder so, ne?
Ja, es gibt noch 2 aus dem Kampfsportsegment. Da gibt's eine Boxorganisation aus Deutschland, die sich letztes Jahr tierisch blamiert hat, die ja eigentlich auch so ein bisschen Hype aufgebaut haben mit so Influencer-Kämpfen, aber wo dann eben auch enthüllt wurde, dass da Kämpfe irgendwie geschoben wurden. Und
das ist jetzt so ein Ding, ne, dass so viel für so größere so Streamer und YouTuber auch Kämpfe ausgerichtet werden, ne?
Ja, womit ich grundsätzlich kein Problem habe. Wenn man das in einem coolen, professionellen Rahmen macht, ist das, glaube ich, auch schon eine Sache, die dem Kampfsport allgemein hilft, wenn man halt noch mal ein bisschen anderes Publikum dort mit reinbringt. Kritisch wird es halt dann, wenn man völlig offensichtlich irgendwelche Kampfresultate da vorher abgesprochen und geschoben hat, dann muss ich sagen, ey, dann weine ich überhaupt nicht, wenn der Laden halt pleite ist, ganz ehrlich. Ja, dann gibt's noch einen anderen.
Und das ist ja das Schöne so am Freelancing, finde ich, dass du dir halt Kunden aussuchen kannst, ne? Also beziehungsweise, dass du dich in eine Position bringen kannst, wo du dir Kunden. Das ist jetzt nicht bei jedem gegeben. Also es gibt gerade jetzt auch wieder Bereiche, die gerade sehr strugglen, wo dann die Auswahl der Kunden eben nicht so einfach ist, dass du sagen kannst, ich kann mir hier aus 50 Kandidaten sozusagen den passenden aussuchen.
Ja.
Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr großer Vorteil des Freelancings, dass du deine persönlichen Werte mit einbringen kannst. Das ist ja beim Arbeitgeber bedingt so. Also wenn ich für eine Agentur arbeite und die haben jetzt halt einen Kunden, den ich aus welchen Gründen auch immer überhaupt nicht cool finde und wo ich ethisch irgendwie einfach nicht mitgehen möchte, dann kann ich halt schlecht sagen, jo, ich arbeite hier an diesem Projekt nicht mit.
Richtig, ja.
Wenn ihr mich darauf gebucht habt, ne? Also das kannst du natürlich kündigen oder du kannst mit deinem Chef reden, aber die Frage ist, wie viel Verständnis dir dafür entgegengebracht wird, wenn die den Kunden offensichtlich für vertretbar halten, weil sie ihn ja angenommen haben, ne?
Ja, und wenn da genug Geld auf den Tisch gelegt wird, dann ist jeder Kunde für die meisten Agenturen, glaube ich, irgendwann vertretbar, oder?
Kommt immer auf die wirtschaftliche Phase an und so. Ja. Naja, ja, auf jeden Fall. Also Prinzipien halten immer nur einen gewissen,
ja,
auf jeden Fall. Mich würde noch interessieren bei dir, wie du abrechnest. Also machst du so Tagessätze? Habt ihr so ein Modell, wo du pauschal gebucht bist für so und so lange und kriegst du monatliche Zahlung von deinen Kunden? Was ist so, du hast ja verschiedene Arten, ne? Du hast ja den Podcast.
Genau,
und so.
Richtig.
Kannst du vielleicht mal erzählen?
Also mein Podcast ist einfach so ein Just-for-Fun-Projekt, was mir einfach am Herzen liegt. Das ist eigentlich momentan ist das eher noch ein Geldgrab, als dass ich da Geld damit verdienen würde. Auch wenn ich schon
ist das dein Podcast oder bist du gebucht vom Kunden für den Podcast?
Also ich habe selber auf meinem YouTube-Kanal einen Podcast, wo ich darüber spreche mit Leuten, die einfach es geschafft haben, so ihr Hobby oder ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das mache ich einfach, weil ich Bock drauf habe, weil ich einfach ein neugieriger Typ bin. Meinem Kampfsport-Hintergrund ist natürlich auch geschuldet, dass einige Leute dort aus dem Kampfsport kommen, aber es sind auch Ärzte, Synchronsprecher, DJ, whatever. Es gibt viel, wofür ich mich da halt interessiere, weil ich da einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen von dieser ganzen Instagram-Welt zeigen wollte.
Ja.
Und auch wenn es da jetzt schon Kooperationsanfragen gibt, die gar nicht so schlecht sind, habe ich gesagt, ich will das erstmal nicht monetarisieren, weil das kannst du machen, wenn du größer bist und da ein bisschen mehr Reichweite hast. Und ich finde das irgendwie cringe, wenn man irgendwie einen YouTube-Kanal mit ein paar hundert Followern hat und der dann sagt, übrigens, unser Sponsoring-Partner ist
irgendeine Mobile-App.
Ja, oder so, ja, OnlyFans oder was weiß ich was. Ja, keine Ahnung. Muss nicht sein.
Ich hatte es so verstanden, okay. Ich dachte, du bist quasi als Host für den Podcast von einem Kunden gebucht. So.
Nee. Also den Podcast auf meinem YouTube-Kanal, den mache ich selber. Und dann ist eben Octagon MMA einer meiner größten Kunden. Das heißt, ich bin für die auf den Events. Und als ich damals angefangen habe, mit denen zu arbeiten, haben die gesagt, hey, pass auf, wir finden deine Arbeit cool. Wir denken, du passt hier gut rein. Wir hätten aber auch ganz gerne, dass du, was MMA-Sport in Deutschland angeht, exklusiv nur für uns arbeitest. Dann habe ich gesagt, klar, können wir machen. Dann muss natürlich die Bezahlung das auch rechtfertigen, dass ich anderen Veranstaltern absage. Sonst ist es ein bisschen asymmetrisch, die ganze Situation.
Ah, ihr habt so einen Exklusivvertrag, wo du in dem Bereich nicht andere Sachen moderierst.
Genau, richtig. Also ich habe, die haben dann quasi so ein Vetorecht. Es gibt vereinzelt auch andere Sachen, die ich moderiere. Wenn sich das, wenn die halt nicht in Konkurrenz zu Octagon stehen, dann ist das völlig fein. Aber ich habe einen Deal mit denen, wo im Endeffekt recht klar aufgelistet ist, welche Leistung wie vergütet wird. Das hat man halt einmal ausartikuliert und dann schickt man halt nach jedem Event eine Rechnung rüber. Und ansonsten ist es so, dass ich immer von meinem Tagessatz ausgehe und wenn ich für irgendwas einen ganzen Tagessatz habe, wird einfach der Tagessatz pauschal veranschlagt plus Umsatzsteuer. Ansonsten, wenn es jetzt mal eine Sache von ein paar Stunden sind, rechnet man es einfach vom Tagessatz aus runter und damit fahre ich eigentlich auch immer ganz gut, ja. Und ich habe es zum Beispiel auch so gemacht mit meinen Kunden, für die ich Radio-Werbespots gemacht habe bislang. Ich habe denen gesagt, okay, man hat eine Pauschale und sämtliche Ausstrahlungsrechte und so weiter sind damit abgegolten. Weil mich freut es dann natürlich, wenn der Radiospot nächstes Jahr wieder läuft, dann muss ich da auch nicht wieder was dran verdienen. Ich denke, wenn die zufrieden sind und den Spot wieder schalten, dann sind die auch so zufrieden, dass sie für einen weiteren Spot für die nächste Kampagne auch wieder zu mir kommen. Man kann dieses Spielchen mit den Ausstrahlungsrechten und den Lizenzen, das kann man natürlich auch noch ein bisschen verfeinern. Ich sehe jetzt aber ehrlich gesagt anfangs noch keine Notwendigkeit darin. Mir ist erstmal wichtig, dass die Kunden happy sind und dann wird das mit dem Geld früher oder später funktioniert das eh, ja, wenn die Kunden happy sind und dann weitere Leute dadurch kommen. Das ist so meine Erfahrung. Ich denke, das ist bei dir relativ ähnlich auch, oder?
Ja, also bei mir ist Bestandskunden auch so ein Ding, wo ich viel Zeit investiere, beziehungsweise investiert habe als Freelancer. Man sagt ja auch, Bestandskunden ist so die häufigste Akquisequelle oder die häufigste Kundenquelle für Freelancer. Und je weniger du neue Kunden akquirieren musst, eigentlich umso besser, weil jeder neue Kunde birgt ein Risiko. Du weißt nicht, zahlt der termingerecht, ist die Zusammenarbeit angenehm Und wenn ich bei Kunden weiß, da ist eine Zusammenarbeit da, die auf Augenhöhe stattfindet, der zahlt rechtzeitig, dann ist das für mich sehr viel wert, gibt mir Sicherheit. Und das möchte ich eigentlich ja ausbauen als Freelancer, diesen Sicherheitsaspekt. Insofern, außer es sind natürlich Kunden, die ich wo ich Probleme habe, dann muss man vielleicht eher sehen, dass man die los wird. Aber sonst gebe ich dir voll recht. Also Bestandskunden, Pflege, wichtig. Und machst du denn aktuell Kundenakquise, so dass du sagst, ich will jetzt mein Kundenfeld bewusst erweitern, oder machst du das eher so, wenn du, wie du sagst, nebenher, wenn du siehst hier, da macht jemand für eine Rolex Werbung mit einer KI-Stimme oder so?
Ich mach das tatsächlich nicht wirklich gezielt. Also vereinzelt, so wie jetzt beispielsweise die Situation mit der Uhrenwerbung oder so wie ich zum Radio gekommen bin, war ja auch einfach mal die Initiative ergriffen, war aber auch mehr also aus so einer spontanen Laune heraus. Ich habe mittlerweile schon die vorteilhafte Position, dass halt über die Events, die ich bislang moderiere, dass das natürlich wahnsinnigen Hype generiert und dass dann natürlich mehr und mehr Leute auch aus anderen Feldern auf dich aufmerksam werden, die dann wiederum sagen, hier, kannst du für uns diesen Text einsprechen oder kannst du für uns einen Spot machen und. Das heißt, Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert da schon recht gut. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, seinen Social-Media-Auftritt dafür on point zu haben, dass man jetzt nicht einfach so ein kompletter Digitalisierungsverweigerer ist, der nichts von seinem Handwerk teilt, sondern dass ich vielleicht auch mal hingehe und sage, okay, guck mal, so nehme ich ein Voice-Over auf, das hier ist meine Aufnahmekabine und jetzt mache ich das für euch mit der TV-Total-Stimme für das und das Video beispielsweise. Dass man auch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen hat, weil das, weil es natürlich sowohl Kunden als auch einfach Zuschauer einfach gewissermaßen entertaint und du damit halt Reichweite aufbaust, ja. Das funktioniert schon relativ gut, muss ich sagen. Und ich schaue auch immer, dass ich Leute irgendwie über Social Media so ein bisschen abhole über das, was ich mache, über dieses Gesamtbild von allen Leistungen, die ich quasi erbringe. Dass man mal die Leute auf eine Insta-Story mitnimmt und sagt, ey, guck mal Leute, so sieht übrigens ein Radiosender von innen aus. Ja, weil das natürlich auch Einblicke sind, die du vielleicht irgendwie als Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt hast. Oder dass du auf einem Octagon-Event bist und sagst, ey, guck mal hier, wir sind jetzt in der Umkleidekabine von den Kämpfern. Hier, dort findet gleich die ganze Action statt. So laufen die Kämpfer in die Halle. Ich habe das Gefühl, dass das schon auch sehr geschätzt wird, wenn man so Behind-the-Scenes-Einblicke teilt. Und dadurch kannst du halt auch deine Personenmarke halt aufbauen. Und ich denke, ich bin da selber noch ganz am Anfang von diesem ganzen Lernprozess. Sowohl was meine eigene Personenmarke angeht, wie auch dieses ganze Sprechen und Moderieren, weil ich jetzt erst seit kurzem Fulltime da drinnen bin und mir jetzt erst angefangen habe, da professionellen Input drüber zu holen. Und mir macht aber dieser Lernprozess einfach unheimlich viel Spaß. Also ich genieße das wirklich, mich einfach mit mehr Input auseinanderzusetzen und dann jedes Mal so ein paar Stellschrauben zu verändern, dass man sagt, okay, jetzt waren die Voice-Over noch besser, weil ... Ja, und ich denke, dieser langfristige Optimierungswahn, der fällt einem manchmal auch ein bisschen auf die Füße, wenn man krass perfektionistisch ist, aber es macht auch einfach Spaß, sich weiterzuentwickeln. Ich habe da einfach tierisch Bock drauf, ja.
Ey, wenn du der Typ dafür bist, ne, und so gerne auch Social Media machst und Stories und so, ist Personal Branding gerade in deinem Bereich, glaube ich, wirklich der Weg, ne? Für dich ist es ja, ich würde es ein bisschen vergleichen in deiner Situation mit so diesen Personal Brands in diesem Rap-Bereich, ne? Also Rap-Journalismus, richtig, ja. Da gibt es ja auch viele Personen, die sich über YouTube-Kanäle, Podcasts oder sowas auch einen Namen gemacht haben und auch dann diese Moderation dafür auch bekannt geworden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das in deinem Bereich ähnlich funktioniert, wenn du da deinen Podcast, das spielt dir natürlich unglaublich in die Karten, dass du da selber ein Medium auch kontrollierst sozusagen, wo du Output machst. Und wenn du dann gerade so ein großes Event als Exklusivvertrag moderierst und dein Social Media regelmäßig pflegst, kann ich mir vorstellen, dass du da relativ schnell, bist natürlich dann immer so gebrandet mit diesem Bereich, aber in dem Fall ist es ja für dich auch was, wo deine persönliche Leidenschaft auch dranhängt.
Ja klar, auf jeden Fall. Also natürlich ist das bei mir auch ein bisschen kampfsportlastig, ne, weil es auch einfach meine Leidenschaft ist. Auch wenn ich nicht mehr aktiv kämpfen kann, ich trainiere immer noch. Aber es gibt auch immer mal wieder Gelegenheiten, die dann natürlich völlig off-topic sind. Ja, völlig egal, ob es im Radio ist oder dass man mir mal anbietet, irgendwie für eine TV-Serie Charakter zu synchronisieren. Mhm. Das wird jetzt so das nächste Versuchskaninchen, dem ich mich mal aussetze, wo ich aber auch so ein bisschen ehrfürchtig drüber bin, weil ich mir denke, als Sprecher bist du nicht gleich Synchronsprecher. Ich habe einen Wahnsinns Respekt vor allen Synchronsprechern, weil die in den meisten Fällen einfach eine Schauspielausbildung gemacht haben und wirklich dieses Handwerk von Grund auf erlernt haben. Ja. Da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ich habe vielleicht eine tolle Stimme, lass das mal machen. Das wäre ja eine Beleidigung an alle Synchronsprecher, die das wirklich fundamental erlernt haben. Trotzdem ergibt sich da gerade so eine Gelegenheit, wo man sagt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht liegt es mir. Und dann ist es vielleicht auch eine coole Gelegenheit, um daraus was zu machen und sich auch darin ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne?
Ja, man darf sich selber nicht so in so eine Ecke dann begeben und sagen, ich bin jetzt Freelancer in dem und dem Bereich und das ist jetzt auf jeden Fall auch bis ans Ende meiner Tage meine Profession, sondern so viele meiner Gäste haben sich beruflich zigmal weiterentwickelt oder andere Sachen gemacht, ihr Feld geändert. Also man muss ja nicht mal im Bereich, also ne, Sprecher hat viele Bereiche, in die du gehen kannst, von der Moderation über Hörbücher und so. Aber du musst ja nicht mal in dem Bereich bleiben. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, Moderation liegt dir, Kopf, von da kannst du dann irgendwie zur Animation oder sowas gehen, keine Ahnung.
Ja, also vieles. Es gibt einfach vieles und ich mache mir da manchmal auch Gedanken drüber. Wir sind gerade in einer wahnsinnig wilden Zeit, weil viele Berufe einfach völlig auf den Kopf gestellt werden und es natürlich
durch
auch einige
KI auch, ne?
Durch KI auch, natürlich, klar. Und es auch einige Berufe gibt, von denen man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ich weiß jetzt nicht, ob es in 20, 30 Jahren noch Taxifahrer oder LKW-Fahrer geben wird oder sämtliche Sachbearbeiter bei Banken oder so, die du vielleicht auch nicht mehr brauchst, weil die automatisiert werden. Und man kann jetzt natürlich weinenden Auges hingehen und sagen, ja, ist alles böse. Der innere Kapitalist in mir sagt dann aber auch, ist ja wiederum cool, weil dann wieder Ressourcen frei werden, dass sich Leute irgendwas anderes suchen, was ihnen vielleicht mehr Spaß macht. Vielleicht hatten die vorher nicht zu 100% Bock auf diese Jobs, in denen sie waren und haben dann vielleicht die Möglichkeit, sich selber auch nochmal neu zu erfinden. Und ich glaube, dieses sich selber neu erfinden ist einfach wichtig, dass man da einfach am Puls der Zeit bleibt. Ja. Als Eventmoderator wird es, glaube ich, schwer, dass man durch eine KI ersetzt wird. Das ist für mich zumindest schon mal gut. Aber ich finde, man muss auch immer so ein bisschen auf die aktuellen Trends schauen und gucken, wie entwickelt sich das. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hinblick auf Social Media. Ich mache das einigermaßen aktiv, aber ich finde es auch nicht, dass man da jeden Trend gleich mitmachen muss. Ich habe auch keine Lust, irgendwann so eine völlig verkürzte Aufmerksamkeitsspanne zu haben, dass mein Gehirn einfach komplett frittiert ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man am Puls der Zeit bleibt, aber sich selber dabei treu bleibt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, was du gerade sagtest, Eventmoderation, würde ich auch so sehen, ne? Das ist was KI nicht lang, also auf kurze Sicht auf jeden Fall nicht. Ich fände es auch ein bisschen weird irgendwie, wenn dann eine KI die ganze Zeit über Lautsprecher in so einem Stadion oder so kommt. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also der ganze Entertainment-Bereich ist, glaube ich, generell relativ safe vor dieser Entwicklung. Was ist jetzt weniger safe? Es ist ja zum Beispiel, jeder Beruf hat ja so seine Bereiche. Also zum Beispiel bei mir im Frontend gibt es Bereiche, die sind gefährdeter als andere. Ich würde sagen, bei dir ist es wahrscheinlich so diese klassischen Unternehmens-Voiceovers für Imagefilme, zumindest im niedrigpreisigeren Segment. Ne? Also eine Firma hat ein Startup, das sich jetzt noch nicht viel leisten kann, das kann jetzt halt über 11 Labs und Co. sowas generieren. Aber am Ende des Tages, wie du sagst, wenn man damit umgehen kann und wenn man sich eben nicht auf dem ausruht und sich, die Zukunft gehört den Flexiblen, würde ich sagen. Also das ist die eine Eigenschaft, die uns als Freelancer oder auch generell durch diese sehr, sehr unsichere Zukunft und ja, Entwicklung auch wahrscheinlich trägt.
Ja, also Flexibilität ist ja, glaube ich, absolut das Stichwort. Und das genieße ich neben diesem selbstbestimmten Lebensstil auch ganz besonders als Freelancer. Du bist unheimlich agil. Du kannst dich in quasi no time mit einem Fingerschnippen auf neue Begebenheiten einstellen, wenn du dich mental darauf einlassen kannst. Und du hast nicht irgendwie 5 Mitgesellschafter, mit denen du diese und jene Veränderung absprechen musst, sondern du kannst sagen, hey, du hast hier eine neue Gelegenheit oder du hast hier eine Veränderung, du findest sie sinnvoll, also machst du sie. Ja. Und das macht auch einfach unfassbar Spaß, weil man dann halt, ja, du bist dein eigener Chef und kannst die Ideen umsetzen, auf die du halt Bock hast. Das ist doch, was Besseres gibt's gar nicht.
Ja. Sehr inspirierende Story auf jeden Fall von dir. Also ich glaube, da kann man, also nicht nur, wenn man jetzt in dem sehr spezifischen Bereich Moderation, das machen ja auch nicht so viele. Ich glaube, ich habe einen, ja genau, einen Moderator hier mal zu Gast gehabt.
Okay.
Den Nico von der Web-Talk-Show. Ansonsten ist das sehr, sehr selten vertreten. Eher so die klassischeren, ne, Design, Text und so. Aber ich glaube, da kann man generell, also selbst wenn man jetzt nicht im Text, im Voice-Over oder Sprecher- oder Moderationsbereich ist, viel, viel mitnehmen aus dieser Story. Also weil du auch sehr viele Aspekte einfach schon richtig gemacht hast von vornherein. Insofern sehr, sehr spannende Story. Ich habe immer eine Frage noch, die ich mal jedem Gast stelle zum Schluss. Und zwar dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt so einen einzigen Tipp nennen müsstest. So lange bist du jetzt noch nicht Vollzeit selbstständig, aber du hast ja schon einiges im Vorfeld auch gemacht.
Lass mich überlegen. Macht euch Buchhaltung zu einer Gewohnheit. Das wäre mein. Da spricht dann der Steuerfachangestellte, ja. Und es kann teuer sein, einen Steuerberater mit ins Boot zu holen. Mhm. Es kann aber noch viel teurer sein, wenn man es nicht macht. Also sich selber ein bisschen mit den eigenen Zahlen zu beschäftigen, ist schon wahnsinnig wichtig. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sich hier Excel-Tabellen an die Wände kleistert und sich darauf Mords einen drauf abguckt. Aber ich denke, Buchhaltung, jeder kennt das vielleicht von der Steuererklärung. Du machst ein Jahr lang keine Steuererklärung, wenn du irgendwie ein Kleingewerbe hast oder so, dann packst du das alles in deine Steuererklärung rein. Und jedes Mal ist die Steuererklärung wieder wie so ein elendig langer Zug, bei dem du wahnsinnig viel Kraft brauchst, um den anzuschieben. Wenn du stattdessen aber den unterjährig einmal die Woche eine halbe, dreiviertel Stunde anschiebst und den einfach in Bewegung hältst, dann ist das eine Gewohnheit, ihr seid immer up to date, was eure Zahlen angeht. Und ihr habt nicht jedes Mal, jedes Jahr wieder einmal jährlich dieses böse Erwachen, wo du ein Wochenende über deinen Unterlagen brütest und denkst, shit, wo habe ich jetzt diesen Bewirtungsbeleg hingemacht und wie teile ich den jetzt auf?
Ja.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die man halt hat. Und wenn man sich regelmäßig drum kümmert, ist dieses Schreckgespenst viel, viel kleiner, als wenn man da einmal im Jahr unter das Bett guckt und denkt, oh Gott, was habe ich denn hier wieder angestellt?
Voll. Ich finde, viele Fehler, die man machen kann, snowballen auch. Extrem. Also angenommen, du machst das, wie du sagst, einmal im Jahr und du machst irgendwie seit einem Jahr, hast du diese Sachen und lässt dir irgendwie eine Rechnung so und so ausstellen und du stellst am Ende des Jahres dann fest, wo du das dann einmal jährlich machst, dass diese Sache in den Rechnungen immer falsch deklariert war oder dass hier eigentlich eine andere Nummer hätte drauf gemusst oder dass du für Auslandsgeschäfte eigentlich hättest Rechnung stellen müssen, die im Reverse-Charge-Verfahren sind oder sowas. Dann ist das schwierig, rückgängig zu machen, auf ein Jahr gesehen. Wenn du das jetzt gleich im ersten, selbst wenn du es nur monatlich machst, ne, ist auch noch, bei je nachdem, was man halt für eine Ausgabenmenge und sowas hat oder wie viele Buchungen man im Monat hat, ist es immer noch überschaubar und man kann es korrigieren und rechtzeitig gegensteuern. Also super Tipp.
Und es ist auch so, das kann ich aus meiner Erfahrung in der Steuerberatung sagen, je mehr ihr selber eure Belege und eure ganze Struktur geordnet habt, und nicht einfach irgendeinen Schuhkarton mit einem Haufen von Belegen zum Steuerberater schickt und sagt, hier, macht mal, desto mehr wird der Steuerberater das wertschätzen. Und wenn ihr dann mal zwischendrin einen Anruf habt und sagt, hey, wie sieht das bei dir und der Rechnung mit der Umsatzsteuer aus, wird man sich viel lieber um euch kümmern, als die Leute, die da so einen Horror von einer Buchhaltung vorbeibringen. Das heißt, je mehr Arbeit ihr dem Steuerberater abnimmt, desto günstiger ist natürlich auch die Rechnung, die ihr von ihm bekommt. Das ist das eine. Also ihr habt einen gewissen Eigennutz, aber desto hilfsbereiter sind die Leute in Steuerbüros tendenziell auch. Und das schadet nicht unbedingt, wenn die einem wohlgesonnen sind.
Das sowieso. Und ich glaube auch, sich nicht nur darauf zu verlassen, ist auch nicht verkehrt. Ne? Also dass man Buchhaltung sozusagen als was sieht, was nebenher läuft und was man abgibt immer nur. Ich weiß, es ist unternehmerisch und auch in vielerlei Hinsicht sinnvoll, sich einen Steuerberater zu suchen als Freelancer. Aber sich selber mit allem auszukennen und zu wissen, wie das funktioniert. Man muss jetzt nicht jeden Sonderfall wissen. Ne? Ich meine, dass man jetzt weiß, wie man die und die Regelung bucht und das, wie es jetzt im Sonderfall mit Kleinunternehmer als auf der anderen Seite ist, das muss man jetzt nicht wissen, aber dass man zumindest um diese Aspekte weiß, die es da gibt, zu beachten gibt, so Umsatzsteuerregelungen, wie ist das, wenn ich eine Rechnung ins Ausland schicke und sowas, das ist schon echt gut, weil dann kann man auch im Notfall nochmal drüber gucken, wenn es jetzt vom Steuerberater gemacht ist, weil der macht ja auch mal Fehler.
Ja.
Also ja, ich kenne da also zumindest ein paar gruselige Anekdoten aus Bekannten und
erzähl mal, ich bin ganz Ohr.
Ja, also wo dann so Sachen übersehen wurden, wo es dann, wo man dann irgendwie die Umsatzsteuer doppelt gezahlt hätte und sowas oder wo.
Oh nein.
Okay. Also ganz, ganz, also sehr schwerwiegende Sachen, wo es wirklich um bis zu 10.000 Euro teilweise ging, in Steuern, die man extra gezahlt hätte, weil dann irgendwie eine Ausgabe nicht vernünftig geltend gemacht wurde oder so. Also gibt's schon, das ist jetzt gar kein, wie immer, kein Pauschalding. Aber ich finde, Vertrauen ist gut, aber wenn man selber einfach nochmal versteht und sich nicht nur blind auf andere verlassen muss, ist schon besser.
Ja, 100%. Und man ist halt auch selber natürlich in der Verantwortung dazu, wenn man etwas startet, sich in den Bereichen auch ein bisschen weiterzubilden. Was meinst du, wie viele Leute es gibt, die Freiberufler sind, die dann aber denken, ja, es gibt auch die Grenze von 22.500 fürs Kleingewerbe, dann zahle ich keine Steuern. Ja, klar, das betrifft die Umsatzsteuer. Dass du das aber trotzdem in deiner Einkommenssteuer angeben musst und dass das in deiner Steuererklärung dann dementsprechend abgeführt wird und du darauf Steuern zahlen musst, das ist eine ein kleiner begrifflicher Unterschied, aber wenn du dann denkst, ach cool, bis 22.500 kann ich aber verdienen, dann bin ich davon raus. Shit. Und auf einmal kommt der Mann mit Hornbrille beim Finanzamt und klopft bei dir und sagt, hey, Kollege, wir kriegen hier noch ein paar 10.000 Euro aus den letzten Jahren.
Ja, ja.
Da geht dir vielleicht schon mal der Arsch auf Grundeis, ne?
Also Einkommensteuer nicht zurücklegen, auch so ein klassischer Fehler, ne, wo Leute dann im ersten Jahr denken, ach so, wieso, es läuft doch eigentlich ganz okay, ich komme über die Runden und so.
Ja.
Und das nicht vernünftig zurücklegen, was sie dem Finanzamt entschulden. Vor allen Dingen, was halt oft nicht überblickt wird, ist, dass ja dann für das, wenn du im nächsten Jahr bist und dann die Einkommensteuererklärung abgegeben wird, dass ja dann die Vorauszahlungen losgehen und so und dann plötzlich die Rücklagen nicht dafür da sind, das zu bezahlen. Dann kommen erstmal schön die Steuernachzahlung, und dann kommen die Vorauszahlung. Also das ist halt schon so eine Sache, wenn man keine Rücklagen bildet, nicht darüber dafür sensibilisiert ist, dann ist es halt relativ schnell wieder vorbei, wo es eigentlich gar nicht vorbei sein müsste. Ja, ne?
Das ist richtig. Wobei ich auch sagen muss, das Finanzamt wird ja auch ganz gerne mal gehatet und so weiter und man macht sich auch gerne mal über Beamte lustig.
Das musst du jetzt sagen, Philipp, was
jetzt
die Lanze fürs
Aber.
Nein, ich sehe das
aber. In den meisten Fällen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie einen Sachbearbeiter da in der Leitung habt, der voll mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und dir tierisch an den Kragen möchte, sind die Leute echt okay. Also man, also wenn man jetzt nicht wirklich völlig aus dem Ruder läuft und versucht, die zu bescheißen, kann man mit denen echt gut reden und kann auch für jedes Problem mit denen eine Lösung finden. Wenn du natürlich denkst, das Finanzamt ist dein Gegner und die wollen mir was wegnehmen und du behandelst die auch so, stößt du vielleicht auch auf Antipathie. Mhm. Aber wenn du sagst, hey, schaut mal, so sind die Gegebenheiten, lasst uns dafür zusammen eine Lösung finden, wie können wir das machen? In den meisten Fällen wird man immer auf offene Ohren stoßen und wird da, und das wird schon auch wertgeschätzt. Also, das ist auch noch so eine Sache, ja.
Ja. Ja, sehr guter Hinweis. Also, man witzelt immer gerne drüber, die böse Steuer und sowas, aber am Ende des Tages habe ich auch gleiche Erfahrungen gemacht wie du, ne? Dass man kann sich da melden, man kann da anrufen, die sind gesprächsbereit. Und es ist eigentlich immer besser, wenn man auch, gerade wenn man jetzt einen Fehler bemerkt hat oder so, wenn man einfach direkt anruft und das offen schildert, dann sind die sehr, sehr, sehr lösungsorientiert, weil die haben ja auch keinen Bock auf das auseinander zu klamüstern und dann irgendwelche lustigen hier, dann muss da noch ein Straf.
Ja, richtig. Wieder.
Also am Ende des Tages sind die schon sehr lösungsorientiert.
Ja, also das soll es soweit mal gewesen sein. Danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen.
Jetzt moderierst du das Ding hier schon ab. Da sieht man den Moderator schon wieder.
Ja, hat echt Bock gemacht. Ja. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, dem schließe ich mich an, Philipp. Also vielen Dank, dass du hier warst, für die Insights. Sag nochmal einmal, wo man dich findet, wenn man mit dir jetzt irgendwie arbeiten möchte. Vielleicht hat man ein Event, wo du als Moderator gut reinpasst.
Yes, ihr findet meine Instagram-Seite. Mein Name ist Philipp Harburger. Philipp mit einem L und zwei P, Nachname mit zwei A und R. Du verpackst es sicherlich auch in den Shownotes. Und auf meinem YouTube-Kanal, der gleichnamig heißt wie ich, tausche ich mich in meinem Podcast über verschiedene Menschen auf, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Könnt dort auch gerne mal vorbeischauen, aber auf meiner Instagram-Seite ist auch meine E-Mail und so weiter verlinkt. Also für jeden, der irgendetwas mit Stimme oder Moderation braucht, haut mich gerne an.
Und wenn ihr euch darüber hinaus mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community. Die heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Link ist auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.